Wir haben schon gehört, dass Sarah die Bibeltexte ausgewählt hat. Und wir konnten gar nicht alle lesen heute. Sarah hat so viele Lieblingstexte. Und zu diesen Texten gehört auch der Bericht, den wir im Neuen Testament finden, über die Heilung eines Blinden durch Jesus. Und von daher habe ich diesen kurzen Überlegungen die Überschrift gegeben: Wichtig ist nicht, was passiert, sondern was Gott daraus macht. Der Bericht über diesen Vorgang, den finden wir in Johannes 9. Und er wird fortgesetzt in Johannes 11. Und da habe ich zwei Texte ausgewählt, die das umschreiben sollen. Da sagt Jesus selbst: Gottes mächtige Taten sollen sichtbar werden. Und wenn du glaubst, wirst du sehen, wer Gott ist. Es war ein ganz normaler Arbeitstag für die Wasserwerke in Jerusalem. Im Sommer 2004 sollten städtische Arbeiter am Hang unterhalb des Tempelberges ein neues Kanalisationsrohr verlegen. Wir kennen solche Baustellen auch aus Hamburg, wenn wir behindert sind und nicht so fahren können, wie wir uns das wünschen. Wenn in Jerusalem gegraben wird, sind immer Archäologen dabei. Es könnte ja sein, dass man etwas findet, womit man gar nicht gerechnet hatte. Und tatsächlich, als man tiefer grub, fand man weitere Stufen, die in die Tiefe führten, und ein Wasserbecken. Und aufgrund von Münzenfunden, die man dort auch machte, konnte man unschwer diese Anlage datieren in die Zeit von Jesus, in das erste Jahrhundert. Und bei weiteren Ausgrabungen in der unmittelbaren Umgebung kamen Stufen zum Vorschein, ein Wasserbecken, eine Säulenhalle, ein Vorplatz. Alles aus der Zeit von Jesus. Und diese Archäologen sind sich darin einig, es muss sich um den Teich Siloa handeln, der bei der Zerstörung Jerusalems verschüttet worden war und in Vergessenheit geriet. Bei diesem Auftrag an die Wasserwerke hat man jenen Platz wiedergefunden, wo sich dieses Wunder, von dem das Neue Testament berichtet, ereignet hat. Denn vor 2000 Jahren steigt ein Mann auf diesen Stufen in die Tiefe, weil Jesus ihm das geraten hatte. Hinuntergestiegen war er als ein durch und durch entmutigter Mensch, das Gesicht mit Schlamm verschmiert, und er brauchte Leute, die ihn überhaupt da hinunterführten, weil er ja nicht sehen konnte. Als er wieder heraufkommt, rinnt ihm noch das Wasser dieses Teiches übers Gesicht, aber er kann sehen. Er braucht keinen mehr, der ihn führt. Er war ein Mensch, der von da an seinen Weg allein gehen konnte. Ich habe nachgeschaut, es gibt kaum einen Bericht im Neuen Testament über ein Ereignis, das so ausführlich beschrieben wird wie die Heilung dieses Blinden. Gottes mächtige Taten sollen sichtbar werden. Und so hat sich Sarah auch diesen Text mit ausgewählt, und ich habe versucht, dem nachzudenken und möchte das heute mit euch tun. Die erste Frage, die sich daraus ergibt: Warum lässt sich eigentlich ein junger Mensch, eine moderne junge Frau, heute in dieser Zeit auf Gott ein, auf Jesus Christus? Wer sich heute Christus anvertraut und sich in der Taufe öffentlich zu ihm bekennt, der zeigt, wie sich Gott heute in unserer Welt bemerkbar macht. Und dass er sich bemerkbar macht. Denn Sarah, wenn du wieder in deinen Alltag zurückkehren wirst, wenn es bekannt wird, welchen Schritt du heute vollziehst, dann kann es sein, dass dir manche die Frage stellen: Schau dich doch um in dieser Welt. Wo ist denn dein Gott? Mit jeder Taufe antwortet und informiert Gott darüber, was er mit dieser Welt vorhat und warum er seinen Sohn Jesus Christus in unsere Welt geschickt hat. Warum? Gott will diese Welt heilen. Sie braucht das sehr dringend. Er will Menschen verändern. Und ob wir es glauben oder nicht, jeder Einzelne hat das dringend nötig. Und Gott macht das so, dass er nicht diese Welt im Großen umkrempelt. Gott verändert Menschen. Insofern ist die Geschichte von diesem blinden Mann zur Zeit Jesus ein Modell dafür, wie Gott das macht. Der Text sagt, den ich auszugsweise lese: Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Seine Jünger sprachen und fragten ihn: Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete: Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen Gottes mächtige Taten sichtbar werden. Da kommt diese Reisegruppe mit Jesus und seinen Jüngern an einer Straße vorbei, am Straßenrand ein Blinder, und plötzlich spürt dieser Mann, was er ja nicht sehen kann, er ist auf einmal umringt von Menschen. Und es ist eine peinliche Angelegenheit, wenn Menschen in unserer Gegenwart über uns reden und nicht mit uns. Und genau das geschieht. Er ist plötzlich Gegenstand einer philosophischen Diskussion. Und ausgerechnet stellen seine Jünger die Frage, die man nun von Menschen, die mit Jesus leben, überhaupt nicht hören will. Meister, wer hat gesündigt? Er selber oder seine Eltern? Und damit bringen sie zum Ausdruck: Da muss doch irgendwo eine geheime Schuld sein, dass dem Mann das passiert ist. Und irgendjemand sollte eigentlich die Verantwortung dafür übernehmen. Damals waren sich die theologischen Schulen einig darin: Kommt ein Kind lahm, verkrüppelt, krank, behindert, blind oder taub auf die Welt, dann liegt das an der falschen Einstellung seiner Eltern. Irgendjemand muss schuld sein, sonst kann so etwas nicht passieren. Und ihr Lieben, vielen Leuten, die mit Jesus leben, liegt bis heute diese Einstellung im Blut. Auch heute. So geht es eigentlich in diesem Bericht und auch bei jeder Taufe um eine der häufigsten Fragen, die an Gott gestellt werden: Wer ist eigentlich verantwortlich für das Leid in dieser Welt? Warum werden auch heute Kinder blind geboren und behindert? Warum gibt es so viel Streit in Ehen und Familien? Warum darf ein Verrückter in einem Kino wie wild um sich schießen und Menschen um sich umbringen? Oder jener Mann auf der Insel in Norwegen? Und dann wird daran die Frage geknüpft, wenn es dich gibt, Gott, wie kannst du tatenlos zusehen, ohne dich dafür zuständig zu fühlen? Anders gesagt, warum erträgt ein allmächtiger Gott scheinbar ungerührt dieses Leid, wenn er doch die Macht hätte, es durch ein Wunder zu beenden? Es gibt viele Menschen, die über dieser Frage nicht zum Glauben gefunden haben oder ihn über Bord warfen oder ihn einfach verloren. Und viele nehmen die scheinbare Untätigkeit Gottes zum Anlass, sich nicht auf diesen Gott einzulassen. Deshalb, Sarah, warum lässt du dich taufen auf den Namen dieses Gottes? Und nun weiß ich auch nicht, ob uns die Antwort, die Jesus gibt, unbedingt gleich weiterhilft. Wenn er sagt, Gottes mächtige Taten sollen sichtbar werden, wie sollen wir das verstehen? Lässt Gott Menschen leiden, damit ein bestimmter Zweck erreicht wird? Damit Gott womöglich noch einen Nutzen daraus ziehen kann? Und lässt Gott diesen armen Kerl blind werden, damit Jesus als der große Held dasteht? Wenn wir genau hinsehen und diesen Bericht lesen, dann sehen wir, Jesus sagt nicht, dass Gott diese Blindheit verursacht hat, weil er damit etwas Bestimmtes demonstrieren will. Die Blindheit ist nicht verhängt worden, weil Menschen verkehrt gelebt haben und dafür bestraft werden. Darum muss sich niemand auch über ein misslungenes Leben selbst Vorwürfe machen. Und wir haben keinen Grund, anderen Vorwürfe zu machen, die diese Einsicht noch nicht gefunden haben. Aber Jesus stellt fest, Krankheit, Tod, Gewalt und Sünde sind ihrem tiefsten Wesen nach sinnlos. Und es ist Jesus, der dann einer sinnlosen Sache doch noch einen Sinn geben kann. Nicht der Blinde dient einem bestimmten Zweck, aber Gott kann aus dieser Situation etwas machen. Denn entscheidend ist nicht, was passiert, sondern was Gott daraus macht. Und ihr Lieben, ich finde das als eine wichtige Erkenntnis meines eigenen Lebens. Und in den Gesprächen mit Sarah ist es mir wieder deutlich geworden, für Sarah sind nicht die Dinge, die passieren, das Entscheidende, sondern sie hat darauf vertraut, dass Gott auch aus manchen schwierigen Situationen etwas Gutes macht. Und ich finde, das ist eine gute und wichtige Information anlässlich einer Taufe. Wir brauchen keinen, der uns über die Not dieser Welt informiert. Dazu müssen wir nur in die Zeitung schauen, ins Fernsehen, sondern die Information, die wir brauchen, die geht so. Die Wundermacht von Jesus ist nicht dazu da, in einem Leben und in dieser Welt alle Probleme zu verhindern. Sie wirkt sich aus, nachdem etwas geschehen ist, so hart sich das anhört. Nur wenige Seiten später auf der Bibel, da wird berichtet, wie ein Mann, ein Freund von Jesus, Lazarus, gestorben war. Und als er dann mit großer Verspätung eintrifft, Jesus, da tuscheln die Leute und sagen, Hätte der den Tod seines Freundes nicht verhindern können? In Johannes 11. Hätte er dem Mann nicht seine Blindheit ersparen können? Hätte er nicht dem Amokläufer in den Arm fallen können? Kann er nicht die Eurokrise beenden und das Blutvergießen in Syrien und alles Unheil und alle Sünde dieser Welt? Kann er nicht oder will er nicht? Und was sagt Jesus? Was das Verhindern betrifft, das hättet ihr wohl gerne. Dass ich einfach als ein globaler, universaler Strippenzieher euch an der Schnur baumeln lasse, damit ihr nicht tut, was ihr wollt, sondern dass ihr tut, was ihr nach meinem Willen tun müsst. Und so sagt Gott, und dafür ist jede Taufe ein Beleg: Ich will nicht verhindern, ich will ermöglichen, verändern. Und dabei ist Gott sehr kreativ, aber anders, als wir uns das vorstellen. Gott verändert diese Welt und verhindert Sünde und Schuld dadurch, dass Menschen von ihm lernen, sich zu versöhnen untereinander, in seinem Namen Frieden zu schließen, dass Menschen lernen, einander zu vergeben, dass Menschen lernen, eins zu sein mit sich selber und dass sie glauben, auch wenn dieser Glaube, sagt Jesus, so winzig ist wie ein Senfkorn. Gott verändert die Welt, indem er uns ermutigt und uns hilft, uns gegenseitig zu helfen, damit wir glauben können, Gott hilft anderen und segnet andere, indem er uns hilft und uns segnet. So werden Gottes mächtige Taten sichtbar, auch wenn er nicht alles Übel dieser Welt verhindert. Vielleicht war das ein Grund, warum in der alten Kirche es nicht nur eine Hinwendung zu Christus gab, sondern auch eine verbindliche Absage gegenüber allem Satanischen und Bösen in dieser Welt. Am Ende dieser Geschichte wird über zwei Dialoge berichtet. Die Leute haben das nicht nur einfach so hingenommen, dass jetzt ein Blinder geheilt worden war, sondern sie spürten, da besteht noch Gesprächsbedarf. Zunächst der Blinde. Es heißt in Johannes 9, es kam vor Jesus, dass sie ihn ausgestoßen hatten, weil er sich zu ihm bekannte. Das kann passieren, dass wir ausgestoßen werden oder uns ausgestoßen fühlen in dieser Welt, dass wir nicht mehr salonfähig sind wegen unseres Bekenntnisses zu Jesus Christus. Und als Jesus den Blinden, den ehemaligen Blinden fand, fragte er: Glaubst du an den Menschensohn? Er antwortete und sprach: Herr, wer ist's, dass ich an ihn glaube? Jesus sprach: Du hast ihn gesehen. Er konnte ja jetzt sehen. Und der mit dir redet, der ist's. Er aber sprach: Herr, ich glaube, und betete ihn an. So empfindest du heute, Sarah. Ich glaube und ich bete an. Ja, es ist so, dass Gottes mächtige Taten in unserem Leben nicht immer so und so handgreiflich sichtbar werden wie in dieser Geschichte. Aber eines sollen wir wissen, dass Gott durch Jesus Christus handelt. und das größte Zeichen und der größte Beweis seines Handelns an ihm ist seine Auferstehung. Und diese Auferstehung benutzt die Bibel als ein Gleichnis, dass so wie wir in der Taufe im Wasser begraben werden und wieder auferstehen, so sollen und dürfen wir mit ihm ein neues Leben führen. Und jede Taufe ist ein Stück jener Gewissheit, dass Gott die Lösung hat für das große Problem der fehlenden Gerechtigkeit in dieser Welt. Paulus sagt im Römerbrief: Wir alle, die wir auf Christus getauft sind, sind auf seinen Tod getauft. Wir wurden mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod. Und wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir als neue Menschen leben. Glauben und sehen, wie Gott ist. Denn wichtig ist nicht immer, was passiert, sondern was Gott daraus macht. Wichtig ist nicht, wie ein Leben war in der Vergangenheit, sondern was Gott aus diesem Leben macht, weil Menschen ihm vertrauen. Der zweite Dialog, den führten die Pharisäer. Denn Jesus hatte vom Sehen und vom Blindsein gesprochen und sie fragen dann, sind wir etwa auch blind? Im übertragenen Sinne. Und Jesus sagt, wärt ihr körperlich blind, könnte euch geholfen werden. Weil ihr aber sagt, uns fehlt nichts, darum könnt ihr nicht sehen und eure Sünde bleibt. So also geht es, der physisch Blinde kommt zum Glauben, nachdem er sehend geworden ist. Die physisch Intakten sind die tatsächlich Blinden. Und das ist wichtig, dass wir uns merken, es gibt nie Fortschritt und Umkehr, solange wir nicht merken, dass uns etwas fehlt. Und das ist nicht nur bei einem Menschen, der heute getauft wird, sondern auch auf dem weiteren Weg haben wir diese Einsicht nötig, damit es Fortschritt und Umkehr und Veränderung unseres Lebens geben kann. Alles, was im Leben geschieht, benutzt Gott, damit wir ihn erkennen. Und eine Taufe ist ein Beleg dafür, was Gott tut, damit seine mächtigen Taten im Leben eines Menschen sichtbar werden. Und das, liebe Sarah, wünschen wir dir, nicht nur für heute, für deine Zukunft, und wir wünschen es auch uns allen. Amen.